Der blaue Planet verdankt seinen Namen der Tatsache, dass rund 3/4 der Erde von Wasser bedeckt ist. Ein nahezu unbekanntes Universum mit vielen Rätseln. Was man allerdings weiß, ist, dass dort unten in der Tiefsee allerhand Bodenschätze zu finden sind. Mangan, Kobalt, Nickel und Eisen, um nur einige zu nennen. Und genau darauf haben es Bergbauunternehmen und rohstoffhungrige Nationen abgesehen. Meeresschützer sind hingegen entsetzt und fürchten die Zerstörung einer bislang nahezu unberührten Welt. Sind ihre Befürchtungen begründet? Ob aus dem Goldrausch auf dem Meeresgrund etwas wird und welche Gefahren das für die Unterwasserwelt birgt, darüber spreche ich heute in Überleben mit Christine von Kistowski. Sie leitet den Bereich Meeresschutz beim WWF Deutschland und sie beobachtet die anstehenden Verhandlungen der Internationalen Meeresbodenbehörde. Das ist die zuständige internationale Behörde, die die Spielregeln für die Ausbeutung der Tiefsee festlegen soll. Hallo Christine, hat es ja endlich geklappt, mit uns mal über das Thema zu sprechen.
Hallo Jörn, und rechtzeitig vor der nächsten Sitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde.
Gut, wollen wir den Verhandlungen nicht vorgreifen, mal gucken, was da abgeht und was dabei rauskommt. Aber mal vielleicht erstmal zur Erklärung. Wo beginnt eigentlich die Tiefsee? Geht es da irgendwie ab 50 Meter los oder muss man tiefer runter?
Die Tiefsee ist außerhalb der Kontinentalschelfe.
Also das ist der Festlandsockel.
Genau. Und der Tiefseebergbau könnte sowohl innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen von Ländern stattfinden, die also innerhalb der Rechtszuständigkeit von Küstenstaaten sind, oder eben in der Tiefsee, die außerhalb der nationalen Rechtszuständigkeit von Küstenstaaten sind. Und da sprechen wir von dem Meeresboden, einschließlich seiner mineralischen Bodenschätze, die seerechtlich als gemeinsames Erbe der Menschheit bezeichnet werden.
Okay, das sind also zwei Stränge, auf die man mal gucken muss. Auf der einen Seite das, was sozusagen die Länder selber entscheiden können, das, was auf ihrem Festlandsockel, was auch immer das genau ist, aber das geht dann eben wahrscheinlich bis, 200, 300 Kilometer vor die Küsten. Und das, was auf der hohen See passiert und wo es dann eben oft auch nochmal ganz viel tiefer runtergeht. Ich glaube, der tiefste Punkt des Meeres geht ungefähr 11 Kilometer tief. Ich glaube, momentan ist ja im Gespräch, dass man solche Gebiete erschließen will für Rohstoffförderung von, 1000, 2000, 4000 Meter. Ist das korrekt?
Ja, also die Tiefsee, die ist tatsächlich außerhalb dieser nationalen Rechtszuständigkeiten. Und da befinden wir uns eben in dem Bereich, was die internationale Seebodenbehörde dann regulieren muss. Und in den vergangenen Jahren ist exploriert worden, wo und was man überhaupt da ausnutzen könnte.
Also exploriert heißt erforscht, ne? Also man hat geguckt, was sozusagen, was ist da überhaupt?
Genau, also was ist da überhaupt? Was kann man da wirtschaftlich nutzen? Es geht ja auch um wirtschaftliche Nutzung. Und jetzt sind wir an einem Punkt und deshalb auch dieser entscheidende Punkt, um zu sehen, geht man in die wirtschaftliche Nutzung, macht man es möglich, diese Rohstoffe zu nutzen, erstmalig, und man hat damit auch die Gelegenheit, eine Nutzung von Ressourcen, die gleichzeitig mit unfassbaren Schädigungen der marinen Umwelt verbunden ist, zu stoppen, bevor sie überhaupt anfängt. Das ist entscheidend.
Okay, wir schauen jetzt erstmal auf die Gefahren, kommen wir gleich nochmal. Wir schauen erstmal, was gibt es denn da unten eigentlich? Also ich habe gelesen, dass in einem WWF-Hintergrundpapier nebenbei gesagt, lege ich euch auch nochmal in die Shownotes, dass 54% der Erdoberfläche, also der Erdunterfläche, wenn man so will, quasi Tiefsee ist. Das heißt also über die Hälfte. Und das ist ja vielleicht auch naheliegend, dass man auch mal da schaut, was gibt's denn da zu holen. Eigentlich gibt es doch sowas wie Bergbau auch schon, wenn ich an Ölbohrungen oder Gasbohrungen denke, im Golf von Mexiko seinerzeit. Deepwater Horizon, da ist man ja auch auf 5000 Meter quasi an die Abbau von Rohstoffen, in dem Fall von Öl, gegangen. Und das ist ja kein Einzelfall. Wo ist der Unterschied?
Also Rohstoffabbau im Meer ist überwiegend auf den Kontinentalschelfen bisher erfolgt, also in Tiefen bis etwa 400 Meter. Da gibt es Ausnahmen, wie du gerade genannt hast. Und da geht es vor allen Dingen um Öl- und Gasförderung oder Sand und Kies oder auch weitere Rohstoffe. Mhm. Jetzt geht es um die Rohstoffe jenseits dieser Kontinentalschelfe und um mineralische und metallische Rohstoffe, die in der Tiefsee, die ja so unbekannt ist und die auch einen ganz eigenen Lebensraum bedeutet, sich über diese unfassbar großen geologischen Zeiträume angereichert haben, entweder in Knollen oder Krusten oder in kleinen Bergen, also da, wo es so also Ausströme von Schwefel zum Beispiel gibt. Und diese Stoffe jetzt industriell und richtig kommerziell abzubauen, das wäre etwas Neues.
Also bislang hat man vor allen Dingen geguckt, was gibt's da unten? Oder hat man einiges gefunden? Das eine sind sogenannte Manganknollen. Das ist so ein Gemisch von Metallen, kartoffelgroße Steine, die man herausholen müsste, herauspumpen könnte und dann entsprechend aufsplitten. Und da kriegt man eben geringe Mengen von unterschiedlichen Metallen raus, was relativ aufwendig ist. Das ist das eine, auf das man ein Auge geworfen hat.
Und die Idee ist, dass man die sozusagen mit so einem riesen Staubsauger absaugt. Und die bestehen zu etwa einem Drittel oder fast einem Drittel aus Mangan, aber auch aus anderen Elementen wie Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel und Eisen. Und das hat natürlich Jahrmillionen gedauert, um sie zu dieser Größe anwachsen zu lassen. Und die liegen auf so einem schlammigen Meeresgrund und sind sozusagen auch nicht fest mit ihm verbunden.
Mhm. Hört sich doch gar nicht so schlimm an. Holt man ein paar Steine vom Meeresgrund, ist ja im Vergleich zu, wenn ich mir mal so eine Tagebau an Land anschaue, hört sich zumindest beim ersten Hören relativ sanft an.
So wollen die Unternehmen, die das vorhaben, das auch sehen. Aber tatsächlich verursacht das natürlich ein Aufwirbeln des Meeresbodens, damit auch beeinträchtigen die Funktion des Meeresbodens als Kohlenstoffsenke. Und es werden auch durch das, was reingepumpt wird und rausgenommen wird, viele Stoffe auch in die Wassersäule aufgespült. Und das beeinträchtigt natürlich sehr stark die Lebewesen.
Also es sind sozusagen Sedimentwolken und das Unterschiedliche von diesen Wolken oder das Schlimme ist, dass in der Tiefsee alles so langsam wahrscheinlich geht. Man hat so ein paar Versuchsfelder, ich glaube vor Peru, mal ausprobiert. Das heißt, es braucht ewig lange, bis sich dieser aufgewirbelte Sand dann tatsächlich auch wieder senkt und man sieht nach Jahren noch sozusagen die Spuren von irgendwelchen Baggern oder Fahrzeugen oder Robotern, die da unten lang geschrappt sind. Das ist, glaube ich, ein Effekt, der immer wieder genannt ist.
Das ist tatsächlich ein deutsches Projekt gewesen und da waren die Wissenschaftlerinnen geradezu entsetzt darüber, wie nach so langer Zeit die Folgen dieses Eingriffs noch sichtbar waren. Und wenn man das jetzt hochskaliert auf das, was im großen industriellen Maßstab jetzt vor uns liegen könnte, dann heißt das natürlich, dass man einen Lebensraum, den man noch gar nicht kennt, im Detail und wo es eigentlich noch viel zu entdecken gäbe und der ja auch eine Funktion hat in dem gesamten Ökosystem, doch stark beeinträchtigen und zerstören würde.
Das geht sowieso alles sehr langsam in der Tiefsee, muss man sagen. Ich glaube, da lebt auch der Grönlandhai. Der wird 450 Jahre alt, habe ich gehört, und wird erst nach 150 Jahren überhaupt geschlechtsreif. Und das ist wahrscheinlich typisch für den Lebensraum insgesamt. Es ist sehr dunkel, kalt, sauerstoffarm. Und da geht alles eben sehr, sehr viel langsamer. Und diese Manganknollen bilden sich eben auch erst in Millionen Jahren. Das ist aber wahrscheinlich bei Ärzten generell der Fall. Manganknollen ist das eine. Das andere sind solche Krusten, auch an Seebergen, also Seeberge, Unterwasserberge quasi. Auch die sind ähnlich wie Manganknollen, sehr metallhaltig. Anders als bei den Knollen kann man die immer nicht einfach einsammeln, sondern die muss man quasi abschrappen oder richtig, wie man Bergbau kennt, eben abbauen. Ist das korrekt?
Ja, da gibt es zum Beispiel diese Kobaltkrusten, das sind so steinharte und metallhaltige Belege, nicht? Die gerade, wie du gesagt hast, an den Hängen von Seebergen sich bilden und das wiederum auch im Laufe von Jahrmillionen. Und natürlich kann man die nicht absaugen, sondern muss die so richtig abfräsen, Und natürlich muss man dann auch stärker an diesen Seebergen eingreifen und beeinträchtigt damit die Lebewesen, die auf ihnen leben.
Und das ist eigentlich eben vergleichbar, denke ich, wie mit Bergbau an Land. Ne? Da hackt man halt irgendwo in der Erde rum, richtet ziemlich viele Schäden an und unter Wasser ist das ähnlich, wobei eben der Lebensraum noch viel, viel unbekannter ist und man weiß nicht so genau, was man da sozusagen alles anrichtet. Viele dieser Ökosysteme sind bewohnt von Lebewesen, die man noch gar nicht kennt und die es eben nur an diesen Stellen gibt.
Ja, die Artenzusammensetzung an den Seebergen, die unterscheidet sich tatsächlich. Die sind von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Mhm. Aber kennzeichnend ist an vielen Stellen eben auch eine Artenvielfalt. Und deshalb, das liegt dann auch daran, welche Strömungen da sind, welche Stoffe austreten, ob es da auch besondere Nährstoffe gibt für die Arten, die sich darauf bilden. Und insofern ist es dann natürlich auch sehr unterschiedlich, welche Biodiversität man damit angreift.
Ich meine, das ist natürlich ein bisschen, ich gucke so ein bisschen aus die Brille von den Leuten an Land, die sagen natürlich, oh, Bergbau ist schlimm, auch im Regenwald schlimm natürlich. Da sind es aber so sympathische Tiere, sagen wir mal, oder sehr charismatische Tiere mit viel Fell und bunten Farben. Da unten sind es dann irgendwelche Röhren, Würmer, ein paar Tintenfische oder ähnliche Organismen, die haben natürlich nicht so einen hohen Sympathiewert, leider vielleicht, sind aber sicherlich genauso wichtig für die Biodiversität auf diesem Planeten, oder?
Es ist immer schwierig, eine Lebensgemeinschaft, also auch von noch so kleinen Lebewesen zu zerstören, die man noch gar nicht kennt. Mhm. Also abgesehen von diesem Zauber, dieser völlig fremden Welt, da sind ja einfach, dadurch, dass sie so fernab auch von Licht entstehen, sind da so fantastische tierische Gebilde, möchte ich fast sagen, die aussehen wie aus einer komplett anderen Welt, also die dann Anpassungen geschaffen haben, um in genau dieser Lebensumwelt zu existieren. Dazu gibt es aber auch, und das ist auch ein Potenzial, was ja eben auch für die gesamte Menschheit nutzbar wäre, Lebewesen, die bestimmte Stoffe auch produzieren, die zum Beispiel für die pharmazeutische Entwicklung und so weiter durchaus interessant sein können. Also weil es eben auch eine so andere Lebensumwelt ist. Und insofern etwas zu zerstören, was man noch gar nicht kennt. Und dann, wenn man auch in diese ganz fragilen Ökosysteme reingeht, die sich in der Nähe von hydrothermischen Quellen entwickeln, da, genau.
Ah, das ist das Dritte, was man ins Auge gefasst hat. Also das sind diese schwarzen Raucher. Vielleicht hat man die schon mal gesehen. Da kommt quasi so aus dem Erdinneren, sieht aus wie schwarzer Rauch. Das ist Flüssigkeit und sehr metallhaltig. Und das sackt dann dort auch ab. Und auch das möchte man gerne abbauen.
Das sind sehr empfindliche Ökosysteme, also die man als Vulnerable Marine Ecosystems bezeichnet, die sehr zerbrechlich, sehr empfindlich, ich weiß, also vulnerabel fasst es wahrscheinlich am besten so als Begriff, auch wenn es ein Fremdwort ist. Und die zu zerstören bedeutet also etwas ganz einzigartig in seiner Gesamtfunktion, in seinen Leistungen, aber auch in der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft anzugreifen und für immer zu zerstören.
Da muss man natürlich auch dazu sagen, diese Dinger sind noch gar nicht lange entdeckt. Das weiß man noch gar nicht, dass es diese gibt. Ich habe in einem Hintergrundpapier gelesen, weltweit hat man 300, 400 solcher schwarzen Raucher, solcher Hydrothermalquellen überhaupt erst entdeckt. Wahrscheinlich gibt es noch hunderte mehr, oder?
Wir wissen es nicht, aber es ist davon auszugehen. Also
ja. Gut, das sind sozusagen die drei Lebensräume, die drei Lebensräume, auf die man ein Auge geworfen hat, um die Rohstoffe möglicherweise abzubauen. Die Frage, die sich mir eigentlich aber auch stellt, das hört sich ja auch unheimlich aufwendig an. Ist das überhaupt wirtschaftlich, lohnt sich das überhaupt oder ist das nicht von vornherein eher zum Scheitern verurteilt, wenn man da 4000 Meter tief reingehen muss, um Mineralien abzubauen?
Es ist natürlich ein großes Versprechen dieser Unternehmen. Und mit diesem Versprechen wollen sie, das muss man ja auch ganz klar sagen, gerade sehr, sehr viel Geld einsammeln. Und ob das dann am Ende so wirtschaftlich wäre, sei noch dahingestellt. Im Moment ist es wirklich ich möchte fast sagen, dieses 20. Jahrhundert-Denken, so eine eindeutig auf Wachstum und große Summen Geldes einsammeln, kapitalistische Idee, dass man dieses wirtschaftliche Unternehmen so in Aussicht stellt, Investoren dafür bekommt, da zu investieren und dann mit diesem Geld zu arbeiten. Also mit diesem vielen Geld, was man eingesammelt hat. Und das hat auch genau diesen Druck entfacht, der dazu geführt hat, dass die internationale Meeresbodenbehörde jetzt davor steht, die Lizenzen zum tatsächlichen wirtschaftlichen Abbau dieser Meeresbodenressourcen freizugeben. Also das ist ja sozusagen die Gefahr, vor der wir gerade stehen.
Wenn man da vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich das Ganze, auf der einen Seite gibt es Staaten, da gehört glaube ich auch Deutschland zu, die ein Moratorium fordern. Gleichzeitig hat man sich aber auch schon Claims gesichert zur Erforschung von solchen Flächen unter Wasser. Das ist ja ein bisschen widersprüchlich. Oder wie siehst du es?
Also Deutschland ist tatsächlich eines der Länder, die auch Lizenzen haben für die Erkundung mariner Rohstoffe. In zwei Lizenzgebieten, einmal im Nordostpazifik, da geht es um Manganknollen. Und das ist auch verlängert worden. Diese Lizenzen sind üblicherweise für 15 Jahre.
Die vergibt auch diese internationale Seeboden-, Meeresbodenbehörde, ne?
Die vergibt auch die internationale Seebodenbehörde, 31 bis an der Zahl bisher. Und das zweite Gebiet, in dem Deutschland aktiv ist, ist im westlichen Indischen Ozean. Da geht es um Massivsulfide. Das ist aber die Erkundung.
Wie siehst du, Erkundung ist ja erstmal okay. Oder sagt man, ach, lass es lieber sein, lass das mal in Ruhe, könnte man ja auch sagen. Aber erkunden wird man vermutlich auf jeden Fall, weil die Menschen sind neugierig und wollen wissen, was da noch zu holen ist. Und vielleicht bietet es ja auch Chancen.
Es setzt natürlich eine Dynamik in Gang, weil da gibt es so ein Druck dabei zu bleiben, um die Lizenzen auch nicht zu verlieren. Und natürlich ist die Erkundung so ganz konzeptionell natürlich darauf angelegt, irgendwann in die wirtschaftliche Nutzung zu gehen. Insofern kann man das schon so sagen, dass man auch dabei ist. Und andererseits ist es so, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man die Umwelt, die sozialen und die ökonomischen Risiken noch gar nicht verstanden hat. Und deshalb Deutschland, also auch jetzt mit dieser Bundesregierung, sich den 26 Staaten angeschlossen hat, die jetzt unter dem Druck, der entstanden ist, ganz schnell auch Lizenzen freizugeben für den tatsächlichen Abbau, dann einen Stopp des Tiefseebergbauförderns. Da gibt es Länder, die sind für ein totales Verbot. Da gibt es Länder, die sind für ein Moratorium, also für einen Aufschub. Und da gibt es Länder, die sind für eine vorsorgliche Pause. Und Deutschland gehört zu den Ländern, die für eine vorsorgliche Pause sind. Das heißt, Deutschland will bis auf Weiteres keine Anträge für den kommerziellen Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee unterstützen.
Es erinnert so ein bisschen an so eine Technologiegläubigkeit, also wie beispielsweise bei der Nutzung der Atomenergie, wo man eben dann gesagt hat, wir machen jetzt erstmal und die Risiken gucken wir uns hinterher an. Diese Fehler sollte man, denke ich, beim Tiefseebergbau nicht wiederholen. Was dort immer wieder auftaucht, ist die sogenannte Clarion-Clipperton-Zone. Das ist offenbar ein Hotspot, auf den die Bergbauindustrie und auch die rohstoffhungrigen Länder ein Auge geworfen haben. Das ist eine Gegend zwischen Hawaii und Mexiko, glaube ich, umfasst ungefähr 4,5 Millionen Quadratkilometer, ist also halb so groß wie Europa. Und dort hat man solche Erforschungsgebiete sozusagen auch schon identifiziert und vergeben. Da geht es jetzt quasi darum, wie man weitermacht, oder? Bei den nächsten Verhandlungen.
Ja, also da findet sich tatsächlich der Großteil dieser Erkundungsprojekte, also für die Lizenzen auch erteilt worden sind. Und dort sind eigentlich auch diejenigen aktiv, die jetzt besonderen Druck ausüben. Das heißt, auch diese Bergbauunternehmen mit ihren jeweiligen Sponsorenländern, man braucht immer Sponsorenländer und ein sehr prominentes, das jetzt auch diese Beschleunigung in Gang gesetzt hat, ist der pazifische Inselstaat Nauru.
Da muss man vielleicht erstmal erklären. Nauru ist also eine kleine Insel irgendwo in Ozeanien. Da leben 12.000 Leute. Die ist also der drittkleinste Staat der Erde. Die haben früher lange davon gelebt, dass man Guano, also Vogelkacke, abgebaut hat als Dünger. Sind inzwischen ziemlich verarmt. Also das heißt, denen geht's nicht mehr so gut. Die waren früher relativ reich, diese 12.000 Menschen. Und was ist deren Interesse jetzt an den Tiefseebergbau, weil die könnten doch eigentlich in ihrer eigenen Umgebung, also rund um ihre Insel, da können sie ja einige Dinge ohnehin schon tun. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden?
Das Verrückte ist ja gerade, wie du gesagt hast, das ist ja der kleinste, mit der kleinste Staat, ja, mit dem Vatikan, das sind 12.000 Menschen, da wurde so viel abgebaut, dass die terrestrische Fläche sozusagen schon zerstört ist.
Also abgebaut wurde da tatsächlich Guano, ne? Also
Guano, genau. Und da waren natürlich auch viele Kolonialmächte mit dabei und haben das so versucht, bestmöglich für sie zu nutzen. Das Land argumentiert natürlich mit dem Bedarf der Mineralien für die grüne Transformation und mit seinem eigenen wirtschaftlichen Überleben. Ja.
Aber die könnten doch jetzt gar nicht, was weiß ich, irgendwo vor Hawaii großartige Explorationsaktivitäten starten. 12.000 Leute, das ist irgendwie ein mittelgroßes, das ist eine Kleinstadt nicht mal. Oder sind die sozusagen im Dienste von internationalen Konzernen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt schon diese große kanadische Bergbaufirma The Metals Company. Und also das ist sozusagen der Player, der das auch mit vorantreibt. Der hat ein Subunternehmen und das ist also an diesen Sponsorenstaat Nauru gekoppelt. Und das führt im Grunde die Bemühungen zur Freigabe von Tiefseebergbau an. Mhm. Lizenzen können vergeben werden an staatliche Unternehmen, an private Unternehmen, an Behörden. Mhm. Aber alle brauchen einen Sponsorenstaat und das ist in diesem Falle Nauru.
Mhm. Ich fasse nochmal zusammen. Also Nauru und die Metals Company, die wollen sozusagen jetzt mal vorangehen. Die wollen nicht nur untersuchen, sondern die wollen quasi den Abbau jetzt kommerziell vorantreiben. Habe ich das richtig verstanden? Und die internationale Meeresbodenbehörde, die muss das genehmigen oder muss jetzt darüber entscheiden, ob das tatsächlich genehmigt wird, im Namen von Nauru dann. Steht eine Entscheidung unmittelbar bevor oder hat das Ganze noch Zeit und wird man noch lange weiter verhandeln, bevor es wirklich richtig losgeht, also kommerzielle Nutzung?
Das wird man sehen. Ob sie nun tatsächlich da alles schon so stehen haben, das wage ich selber zu bezweifeln. Sie sind vor allen Dingen am Geld einsammeln und hätten gerne jetzt irgendwie das Go, um in ihren ganzen wirtschaftlichen Aktivitäten weiter voranzuschreiten. Also es gibt deutliche Stimmen, auch die Experten bei uns im WWF, die sagen, so weit sind sie noch nicht. Sie behaupten, sie würden schon im Jahr 2026 damit beginnen. Ob das ganz richtig ist, kann ich von dieser Stelle, ich bin Meeresbiologin, nicht beurteilen.
Gut, das ist das eine. Das ist sozusagen die Ausbeutung von Rohstoffen auf der Hohen See. Ein anderer Schwerpunkt oder ein anderer Tatort oder Handlungsort ist momentan Norwegen. Auch die Norweger wollen mit dem Tiefseebergbau vorangehen. Da geht es aber nicht so stark um die freien Gewässer sozusagen, sondern die konzentrieren sich auf ihren Festlandsockel, also das, was in ihrem Hoheitsgebiet letztendlich liegt. Wie ist der Stand der Dinge dort? Ich weiß, dass die Kollegen vom WWF Norwegen da auch schon Klagen angekündigt haben. Wie sieht es in Norwegen aus?
Ja, das ist natürlich auch in diese ganze Dynamik reingeraten. Sicher kann Norwegen innerhalb seines Rechtsgebiets anders vorgehen, also ist da nicht an die internationale Meeresbodenbehörde in irgendeiner Form gekoppelt. Aber im letzten Jahr hat Norwegen trotz massiven Widerstands aus der Zivilgesellschaft und gegenteiliger Einschätzungen auch von relevanten internationalen Gremien eine Lizenz für Tiefseebergbau im eigenen Staatgebiet, also erstmal für die Exploration, vergeben.
Also Norwegen will jetzt schon relativ bald loslegen und der WWF, die Kollegen von WWF Norwegen, wollen wohl auch dagegen klagen. Die sind Pläne der Norweger sind aber schon relativ konkret, oder?
Sie haben gerade jetzt letzte Woche richtig Karten rausgegeben, auf denen das verzeichnet ist, wo sie auch die Exploration jetzt angehen wollen. Und Der WWF Norwegen hat dann in diesem Jahr auch die Einleitung eines Klageverfahrens gegen die norwegische Regierung angekündigt, diesen Beginn von Tiefseebergbauaktivitäten zu verhindern. Weil wenn das einmal in Gang gesetzt ist, dann hat man sozusagen dieses "Lasst es uns aufhalten, bevor es überhaupt anfängt" untergraben.
Ja, Norwegen geht ja bei vielen Dingen voran, insbesondere was die Nutzung oder Ausbeutung der Meere angeht. Also ich denke, Ölbohrungen, da sind sie natürlich schon seit Jahrzehnten dabei, auch Öl aus dem Meer zu fördern. Als neuestes kommt dazu Lagerstätten für Kohlendioxid, die Norweger tatsächlich anbieten wollen in ausgelaugten oder ausgebeuteten Gasfeldern. Und ich glaube, der Tiefbau, Bergbau ist jetzt eine weitere Aktivität, die Norwegen vorantreiben will. Sind die dort besonders schmerzunempfindlich oder wie schätzt du es ein mit Norwegen?
Es ist eine doppelte Rolle, weil andererseits hat Norwegen auch zusammen mit Palau den Vorsitz inne von dem Ocean Panel und ist sehr stark.
Was ist das Ocean Panel?
Das ist sozusagen auch ein UN-nahes Expertengremium und ein Zusammenschluss von Ländern, die sich für die nachhaltige und integrierte Nutzung von Meeresressourcen einsetzen, insofern auch sehr stark auf das gesunde und resiliente Meer als Teil der Lösung für die globalen Krisen ansetzt.
Also durch eine progressive Organisation, wenn man so will, also was den Meeresschutz angeht.
Absolut. Und da ist Norwegen also prominent und führend dabei. Und ehrlich gesagt hat Norwegen dann mit dieser Entscheidung den Tiefseebergbau im eigenen Gebiet voranzubringen, fast so das Ansehen dieses Ocean Panels untergraben. Also es ist schwierig, ja? Also auf der einen Seite sich für die nachhaltige Nutzung stark zu machen und für die Gesundheit der Meere und auf der anderen Seite diese Schritte zu gehen.
Gut. Klar ist, die Tiefsee birgt noch unzählige Geheimnisse. Ein Geheimnis bleibt vorerst auch, ob es mit dem kommerziellen Abbau von Bodenschätzen aus den Tiefen des Meeres in absehbarer Zeit etwas wird. Ökologische Gründe und ungeklärte Risiken sprechen dagegen und ob sich das Ganze finanziell lohnen könnte, ist eher ungewiss. Nicht zuletzt deshalb dürfte es schlauer sein, auf die Rohstoffe zu setzen, die bereits im Umlauf sind. Vom Smartphone bis zum Elektroauto. Langlebige Produkte aus wiederverwertbaren Einzelteilen sind das Ziel. Kreislaufwirtschaft lautet das Gebot der Stunde. Und zwar nicht nur, damit Grönlandhai, Tiefseekraken und Röhrenwürmer in Zukunft ihre Ruhe haben. Das war's in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.